Wunderbar. Halleluja. Könnt ihr mich hören? Ja? Okay. Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Seminar, Tagesseminar, nur ein paar Einheiten. Aber mit diesem wichtigen Thema, ich denke, das habt ihr in der Ankündigung schon mitbekommen, die Wahrheit, es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Um das Thema soll es gehen. Und ich denke, am Ende des Tages werden wir eine größere Wertschätzung und Dankbarkeit und Hingabe haben für die Wahrheit und das wird uns so gut tun. Bevor ich direkt zum Thema komme, lass mich ein bisschen den Rahmen aufzeigen, in dem dieses Thema sich bewegt, weil das mir so wichtig ist. Weil ich habe den Eindruck, wenn ich so durch die Gemeinden reise, dass sehr viele Gemeinden und sehr viele Gläubige daran leiden und daran kranken, dass sie sich selber nicht im Plan Gottes sehen. Sie sehen ihr Leben nicht verbunden mit dem, was Gott tut und was Gott vorhat und wo ihr Leben eingebettet ist. Und sie sind nicht wirklich verbunden mit den Zielen und Absichten Gottes. Und das ist immer schlecht, weil wenn wir nicht verbunden sind mit Gottes Absichten, dann dümpelt unser Leben so dahin. Aber wenn wir verstehen, das ist Gottes Plan und darin bin ich und ich bin auch wichtig und ich spiele eine Rolle in diesem Plan und ich kämpfe für etwas, ich habe ein Ziel, das ist größer als mein persönliches Glück, dann sieht die Sache total anders aus. Ja, dann haben wir Sicherheit, dann haben wir Identität, dann haben wir ein Ziel, dann haben wir eine Hingabe, dann haben wir ein Verständnis, worum geht es wirklich. Und so viele Gläubige in dieser Zeit sind wirklich verwirrt und sie wissen nicht mehr, worum es geht. Und diese Verwirrung scheint immer mehr zuzunehmen. Und diese Verwirrung kommt nicht vom Herrn, weil er der Gott der Klarheit ist und der Eindeutigkeit. So, etwas haben wir gelernt von der Sesamstraße. Wenn ich frag, bleib dumm, nicht wahr? Und ich glaube, als Christen, zwei Dinge müssen wir lernen und praktizieren, ständig praktizieren. Die richtigen Fragen zu stellen, und dann zu erlauben, dass die Antworten aus der Schrift kommen, aus der Heiligen Schrift. Nicht aus der Schrift von XY, sondern aus der Heiligen Schrift. Die richtigen Fragen zu stellen und Antworten zu beziehen aus der Schrift. Das ist meiner Meinung nach ein Schlüssel, um in Kontakt zu kommen mit der Realität Gottes und mit seinen Plänen. So, lass uns einmal fragen, okay, Gemeinde. Ja, wir alle haben unsere Vorstellung von Gemeinde. Was ist Gemeinde? Nun, Gott hat auch seine Vorstellungen und Jesus hat seine Vorstellungen. Er erwähnt dieses Wort zweimal in den Evangelien, Gemeinde. Und das Wort, was dort benutzt wird im Griechischen, es bedeutet, wir haben das vorhin schon gehört, interessanterweise, die Herausgerufene. Die Gemeinde ist eine Versammlung, eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen ist. Okay, herausgerufen aus was? Herausgerufen aus der Welt. Das ist, was Paulus uns erklärt, was Erlösung bedeutet. Galater 1, dort heißt es von Christus, der sich selbst, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Er nimmt uns heraus oder er hat uns durch die Erlösung herausgenommen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Deswegen sagt Jesus, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir gehören zu einer anderen Sphäre, zu einer anderen Dimension und die wird genannt das Reich Gottes. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind Teil gewesen dieser Welt, aber durch die Gnade Gottes sind wir herausgenommen aus dieser Welt und hineinversetzt in ein neues Reich, in eine neue Sphäre. Und das ist das Reich Gottes, das Reich, wo König Jesus regiert, wo sein Wille maßgeblich ist. Aus diesem sind wir herausgenommen, hineingepflanzt in ein neues Reich. Und diese Welt wird hier genannt eine böse Welt. Welt ist der Herrschaftsbereich der Finsternis. Welt ist nicht, wie wir so normal das Wort Welt benutzen. Ich habe die ganze Welt bereist. Ja, Ich habe die Welt gesehen. Das ist nicht, wenn die Bibel vom Welt spricht. Welt ist ein Herrschaftsbereich. Welt ist eine geistliche Sphäre. Und diese Welt ist geordnet und strukturiert. Und da gibt es einen Chef, einen Obersten. Und er wird genannt der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt, Satan, die alte Schlange, der Verführer. Er ist der Gott dieser Welt. Und er regiert in dieser Welt. Und bitte beachte, dass Paulus ihn so nennt, Jahrzehnte nach Ostern, wo Jesus am Kreuz die Macht der Finsternis besiegt hat. Der Teufel ist immer noch da. Er regiert immer noch diese Welt. Aber alles, was er tut, ist illegal. Er ist entmachtet und er kann nichts tun in Bezug auf das Reich Gottes. Und er ist dem Reich Gottes unterlegen und wir haben Autorität. Aber wir sind jetzt als Christen in einem Konflikt. Und dieser Konflikt, je näher er dem Ende geht, umso heftiger wird er werden. Je näher er dem Ende entgegengeht, umso heftiger wird dieser Konflikt sein. Und wir sind in Vorbereitung für die gewaltigste, größte geistliche Auseinandersetzung, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Weil dieses Zeitalter wird zu Ende gehen und dieses Reich der Finsternis wird vergehen und König Jesus wird wiederkommen. Und die Gemeinde spielt einen ganz, ganz wesentlichen, eine ganz wesentliche Rolle in dem Plan Gottes. Und wir müssen das verstehen, worum es geht. Wir müssen verstehen, was unsere Aufgabe ist. Und viele, viele Gemeinden sind einfach nur da, um da zu sein. Andere, ein bisschen eifriger, die sind dafür da, um zu wachsen. Und noch ein bisschen eifriger, die sind vielleicht da, um irgendwie ein Segen zu sein für andere. Aber das ganze Bild ist viel, viel größer. Wir sind dafür da, um mit Gott zusammenzuarbeiten, um eine Partnerschaft mit ihm zu haben und ihm zu ermöglichen, dass seine Ziele durchkommen. Und sein Ziel ist, König Jesus auf diesem Planeten zurückzubringen. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan, um das geht es. Und dieser Plan wird erfüllt werden. Und die Gemeinde ist in einem großartigen, umfangreichen Prozess der Umgestaltung, um mehr und mehr ihre Identität zu verstehen, um mehr und mehr zu verstehen, was ist ihr Auftrag, was ist ihr Platz im Plan Gottes. Und in diesem Prozess sind wir. Und dieser Prozess wird noch eine Weile andauern, weil wir noch ziemlich am Beginn sind. So während die einen immer mehr in Verwirrung und in Durcheinander und in Nichtigkeiten sich hineinbegeben, gibt es eine andere Gruppe, die gezogen werden vom Heiligen Geist, die immer mehr an Klarheit gewinnen, die immer mehr verstehen, was ist der Plan Gottes und was ist mein Platz da drin? Was ist der Platz meiner Gemeinde in dem Plan Gottes? Um vom Heiligen Geist motiviert zu sein, in diesen Plan einfach hineinzukommen und den Platz einzunehmen und wirklich Kämpfer zu werden für das Reich Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Herausforderung. Das ist, worum es wirklich geht, ihr Lieben. Halleluja. Johannes sagt, wir sind aus Gott und die ganze Welt liegt in dem Bösen. 1. Johannes 5,19. Und eben habe ich schon erwähnt, Satan, der Gott dieser Welt. Und Paulus sagt uns ganz klar, was er tut. Was tut er? Er verblendet den Sinn der Menschen. Er tut etwas mit dem Denken der Menschen. Warum? Damit sie nicht das helle Licht von der Herrlichkeit des Evangeliums von Christus sehen. Er versucht, ihr Denken zu beeinflussen, damit sie das Evangelium, die Botschaft Gottes, wer Gott ist, was Gott getan hat, was Gott uns anbietet, was Gott für uns am Kreuz getan hat, damit sie das nicht sehen. Er verblendet sie. Warum tut er das? Weil er genau weiß, wenn Menschen sehen, wer Jesus ist, was das Kreuz ist, dann sind sie für ihn verloren, aus seinem Machtbereich verloren. Sie desertieren, sie laufen ihm davon und sie laufen über zu Gott und sie werden Kinder Gottes. Und wenn sie weitergehen, werden sie stark werden, werden sie wachsen, sie werden zu Kämpfern werden und sie werden zu solchen werden, die wiederum andere befreien, die noch unter der Macht der Finsternis sind. Und darum hat der Teufel eine riesen Angst davor, dass Menschen das helle Licht des Evangeliums wirklich sehen und verstehen. Und er verblendet ihr Denken, damit sie das nicht sehen. Wie tut er das? Indem er sie zumüllt. Von morgens bis abends zumüllt mit Nichtigkeiten, mit Belanglosigkeiten, mit unwichtigen Dingen, die total uninteressant sind und die nicht dazu beitragen können, diese Welt zu was Besserem zu verändern. Er spuckt Tag und Nacht Lügen aus. Er ist der Vater der Lüge. Der Gott dieser Welt ist der Vater der Lüge. Er kann nichts anderes als Lügen verbreiten. Und am liebsten verbreitet er Lügen über Gott. Und sein zweitwichtiges Thema sind Lügen über dich. Das ist sein wichtigstes Thema. Lügen über Gott. Weil wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist, unser Herz wird angerührt werden und wir beginnen, Dankbarkeit zu empfinden. Wir beginnen, uns hingezogen zu fühlen zu ihm. Und wir werden anfangen, ihn mehr und mehr zu lieben. Man kann Gott nicht lieben, ohne zu sehen, wie er ist und wer er ist. Das ist unmöglich. Und darum spuckt er Lügen aus über Gott und er verdreht das Bild von Gott und er erzählt Lügen über Gott, die eine direkte Auswirkung haben auf deren Lebensstil. Die Art und Weise, wie wir denken über Gott, die Art und Weise, wie wir Gott sehen, ist absolut notwendig oder ist wichtig und grundlegend für die Art des Lebens, die wir leben. Wir können nicht krumme, komische, falsche, verbogene Gedanken haben über Gott und einen geraden Weg gehen. Das ist nicht möglich. So, es beginnt damit, dass wir die Wahrheit hören über Gott und dann auch über uns und dass wir nicht zulassen, dass wir von Lügen eingemüllt werden. Der Teufel malt ein böses, falsches Bild über Gott. Entweder er erklärt, Gott ist gar nicht da, oder er gibt ein schreckliches, falsches, böses, negatives Bild über Gott. Und die Menschen reagieren, sie glauben diese Lügen und sie reagieren auf diese Lügen. Und die ganze Welt ist erfüllt und von diesem Schrei, der in diesen Tagen immer heftiger wird, immer stärker wird, wie das in diesem Gleichnis von Jesus beschrieben ist. Da heißt es, ein Edelmann ging über Land, um die Königswürde für ein Land zu erwerben. Und dann heißt es, die Bewohner des Landes, sie hassten ihn. Und sie sandten Botschafter aus und brachten ihm die Nachricht, wir wollen nicht, dass du herrschst über uns. Wir wollen nicht, dass du herrschst über uns. Das ist der Schrei dieser Welt. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Das ist der Urschrei hinter dieser ganzen Gender- und homosexuellen Bewegung. Wir wollen nicht verantwortlich sein. Wir wollen nicht Rechenschaft geben für unser Leben. Wir wollen uns nicht unterordnen. Wir wollen total frei sein. Wir wollen tun und lassen, was wir wollen. Und wir wollen einfach nur unseren eigenen Gedanken folgen. Und wenn ich als Mann sage, ich bin eine Frau, dann bin ich eine Frau. Und ich erwarte, dass du das von mir abnimmst und dass du das akzeptierst. Diese Welt ist verrückt und sie wird immer verrückter durch Lügen über Gott, durch Lügen, dass er hart sei, dass er einengen würde. Was toben die Völker im Aufstand gegen Gott? Lass uns unsere Fesseln von uns werfen. Seine Bande zerreißen und die Fesseln von uns werfen. Was sind in ihren Augen die Fesseln, die sie abwerfen wollen? Die Gebote Gottes. Die Tatsache, dass Gott Gott ist und dass sie vor ihm verantwortlich sind. Die Tatsache, dass Gott alleine sagen kann, was richtig und was falsch ist. Das ist in den Augen der Welt eine Fessel. Das muss abgestreift werden. Das muss abgelegt werden. Diese Welt ist in Rebellion gegen Gott, in Auflehnung gegen Gott. Und wir müssen das verstehen, dass wir in dieses Konfliktgebiet hineingeworfen sind, ob wir das wollen oder nicht. Und wir sind in einem Kampf, und es ist ein Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. In diesem Kampf sind wir. Jeder Christ ist in diesen Kampf hineingeworfen. Wie aktiv oder nicht aktiv er daran teilnimmt, ist eine andere Sache. Aber per Geburt ist er hineingeworfen in diesen Kampf. Und es ist besser, sich zu informieren, was ist das für ein Kampf und wie bestreiten wir diesen Kampf und wie leben wir auf diesem Schlachtfeld und vor allen Dingen, wie überleben wir auf diesem Schlachtfeld. Aufs Schlachtfeld zu marschieren ist einfach, aber dort stehen zu bleiben als Sieger, das ist die große Herausforderung. Und dazu brauchen wir den Schutz Gottes, dafür brauchen wir alle Ausrüstung, die er uns anbietet. Und er gibt uns Klarheit in seinem Wort, er gibt uns Ausstattung, er gibt uns alles, was wir brauchen. Halleluja. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, dass das immer tiefer ist in uns, immer lebendiger, immer klarer. Dieser Kampf, auch wenn er noch so heftig werden wird, ist schon entschieden. Der Sieg steht schon fest. Egal was passieren wird, am Ende wird König Jesus wiederkommen. Am Ende wird der Teufel und seine Dämonen diesen Planeten verlassen müssen. Und Jesus wird regieren und die Hoffnung der Gläubigen ist und bleibt eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt, in der die Ordnung Gottes endgültig aufgerichtet wird, zum Heil, zum Wohl und zur Wiederherstellung aller Menschen. Das steht fest. Es gibt einen Tag, ihr Lieben, der steht schon fest in Gottes Terminkalender. Und da wird dieser herrliche, großartige Satz proklamiert werden. Und dort heißt es am Ende dieses Buches in Offenbarung. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaft. Was für eine Proklamation. Und das ist nicht nur so eine vage Hoffnung, ah, das wäre schön, wenn es irgendwie wenigstens halbwegs so käme. Es wird genau so kommen, wie Gott es gesagt hat. Weil er ist Gott und sein Wort ist wahr. Und er wird nicht ändern, was aus seinem Munde hervorgegangen ist. Und seine Worte sind allesamt wahr. Und er ist treu und er wird tun, was er versprochen hat. Und in diesem Ganzen bewegen wir uns als Christ und als Gemeinde. Und wir haben einen Plan, wir haben einen Platz in Gottes Plan, wir haben einen Auftrag. Und die Gemeinde muss aufwachen und anfangen, diesen Plan zu sehen und zu bejahen und dann sich damit zu identifizieren. Wir sehen im Worte Gottes, dass die Gemeinde in der Endzeit eine wichtige Rolle spielt, um König Jesus wiederzubringen. Am Ende sehen wir die Gemeinde endgültig mit völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist. Der Geist und die Braut sprechen zusammen, komm! Das ist der Auftrag. Erfüllt zu sein von der Sehnsucht Gottes, erfüllt zu sein von seinem Eifer für den Sohn. Der Vater hat Eifer für den Sohn. All die Lügen, die über Jesus ausgespuckt werden, die berühren ihn, die treffen ihn. Und er sehnt sich auf den Tag, wo er seinen Sohn vor den Augen der Menschheit rehabilitieren kann. Sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und den sollt ihr hören. Der Vater hat einen großen Eifer, ein großes Verlangen, endlich seinen Sohn zu offenbaren vor den Augen der Welt. Und jeder wird anerkennen und muss anerkennen, der ist wahrhaftig gerecht und der ist geschickt und der ist berechtigt zu herrschen. Jesus, König Jesus, ist berechtigt zu herrschen. Er alleine hat das Recht zu sagen, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und er wird dieses Recht durchsetzen auf der Erde. Er wird es durchsetzen. Halleluja. Und weil das Recht Gottes durchgesetzt wird, darum hört Leid und Schmerz und Geschrei auf, weil die Ungerechtigkeit zu Ende kommt. Die Ungerechtigkeit kommt zu Ende. Und wir wollen das einüben. Jedes Mal, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten im Internet irgendwie sehen, immer sagen, aber das wird aufhören, das wird aufhören, das wird aufhören. Die gerechte, heilsame, friedenbringende, Wiederherstellung bringende Ordnung Gottes wird aufgerichtet werden. Und ich will mich danach ausstrecken, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes in mir dieses Verlangen einfach entwickelt und anfeuert und wachsen lässt und immer stärker werden lässt. Der König muss wiederkommen. Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komme bald. Und wir suchen danach, in Übereinstimmung zu kommen mit dem Heiligen Geist, in Harmonie mit ihm zu kommen und all das aus unserem Leben rauszutun, was ihn betrübt, was ihn hindert, was ihn dämpft, und mit ihm in eine tiefere Partnerschaft zu kommen. Und zu sagen als Gemeinde, das ist unser Ziel. Wir wollen einen Teil haben an diesem Projekt, den König wiederzubringen. Das wird nicht eine Gemeinde tun, sondern das wird das weltweite Volk Gottes tun. Aber wir wollen nicht schlafen, wir wollen nicht irgendwie uns treiben lassen von irgendwelchen Ideen, die uns ablenken von diesem großen Ziel, sondern wir wollen lernen, fokussiert zu leben. Es geht um eine große Sache und alles andere ist untergeordnet, alles andere ist Teil davon. Es geht um diese eine Sache. König Jesus muss wiederkommen. Und dieses Verlangen wird der Heilige Geist in unseren Herzen wecken. Es ist fast noch nicht da. Aber je mehr wir Gott sehen und sehen seinen Eifer für Gerechtigkeit, sein Verlangen zu heilen, zu segnen und Gutes zu tun und den Schwachen zu schützen und den Unterdrückten beizustehen, je mehr wir das Herz Gottes sehen, umso mehr wird unser Verlangen sein, der König muss zurückkommen, weil niemand hat die Macht, diese Gerechtigkeit auf Erden zu bringen. Niemand. Keine Regierung, keine UNO, niemand ist imstande, diese Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen. Aber König Jesus ist imstande, ist weise und mächtig und liebevoll und kompromisslos genug, um diese Ordnung Gottes auf diesem Planeten zu bringen. Das ist unser Ziel. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt, sagt Petrus. Wir erwarten das. Wir erwarten das. Und mit unserer Erwartung, wir beschleunigen das Kommen des Herrn. Die allermeisten Christen glauben das nicht wirklich, dass ihre Herzenshaltung darüber entscheidet, ob die Wiederkunft Jesu beschleunigt wird oder noch weiter hinausgezögert wird. Die allermeisten Christen heutzutage glauben das noch nicht. Aber das Gute ist, Gott ist Gott und sein Plan wird sich erfüllen. Und die Wahrheit wird sich durchsetzen. Die Wahrheit kann nicht aufgehalten werden auf Dauer, kann nicht unterdrückt werden, kann nicht mundtot gemacht werden. Ich liebe so diesen Satz, den die Täufer damals geprägt hatten. Diese radikale Bewegung zur Zeit der Reformation, die von allen Seiten bedrängt worden sind, die von Rom auf die Jacke gekriegt haben und die von den Reformatoren, von Zwingli und von Luther auf die Jacke gekriegt haben. Und ihr Motto war, die Wahrheit ist untödlich. Ihr könnt uns umbringen, ihr könnt uns ins Gefängnis werfen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber die Wahrheit könnt ihr nicht umbringen. Die Wahrheit wird am Ende stehen bleiben, weil die Wahrheit ist das Licht und jede Lüge ist nur Finsternis. Und wenn das Licht scheint, muss die Finsternis gehen. Und Johannes sagt, das wahre Licht scheint schon jetzt und die Finsternis vergeht. So egal, wie es aussieht, es sieht so aus, als wenn die Finsternis immer mehr auftritt und immer mehr an negativen Dingen irgendwie veranstaltet auf diesem Planeten. Aber die Wahrheit ist, die Finsternis ist kurz davor, völlig zu verschwinden. Wenige Jahrzehnte noch, dann ist vorbei. Mit der Lüge, mit der Täuschung, mit dem Terror, mit der Bosheit, mit der Unreinheit, mit der Verführung, mit Unterdrückung und Ausbeutung und all diesen Dingen. Wenige Jahrzehnte und dann ist fertig. Und König Jesus wird regieren. Halleluja. Und wir strecken uns danach aus. Komm, Heiliger Geist, füll unsere Herzen mit diesem Verlangen, mit dieser Sehnsucht. Mach das zu einem Schrei in unseren Herzen und hilf uns dann, andere anzuzünden. Komm, Herr Jesus, komm wieder, komme bald. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Das Reich Gottes wird kommen. Das Reich der Finsternis muss weichen. Und wir haben einen Platz dabei. Wir stehen nicht an der Seite und schauen zu, wie Gott das jetzt regelt mit den Mächten der Finsternis. Wir sind mittendrin. Und unsere Haltung und unser Lebensstil und unsere Erwartung und unsere Denkweise und unsere Ziele im Leben spielen eine große Rolle für Gott, spielen eine große Rolle. Wir sind nicht unbedeutend, sondern Gott hat die Gemeinde eingesetzt, in einer Partnerschaft mit ihm zu sein. Der Geist und die Braut zusammen müssen dieses Verlangen haben. Der Heilige Geist hat es, aber er muss es uns mitteilen. Und wir müssen verstehen, dass das notwendig ist. Wenn wir nicht verstehen, was der Geist tun will, dann denken wir nicht darüber nach, dann kriegen wir kein Verlangen danach, dann beten wir auch nicht danach und dann kann er nichts tun. Und dann muss ich wieder andere suchen. Aber wir können auch sagen, Heiliger Geist, wir wollen sensibel werden für dich. Wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Wir wollen mit dir an einem Strang ziehen. Wir wollen nicht in die eine Richtung gehen und du gehst in eine ganz andere Richtung. Wir wollen in Harmonie mit dir sein. Das ist die Sehnsucht Gottes. Und wo immer Menschen zusammenkommen und sagen, wir wollen studieren, was dieses wunderbare Buch uns zu sagen hat. Wir wollen hören auf die Worte Gottes. Da ist eine große Freude im Himmel, weil da ist eine Perspektive für Veränderung. Und wir wollen als Gläubiger und auch als Gemeinde, wir wollen Teil von Gottes Antwort sein. Nicht Teil von Gottes Problem. Das sind schon so viele andere, die brauchen nicht noch Verstärkung. Die sind schon viel zu viele. Wir wollen Teil sein von Gottes Antwort, von Gottes Lösung. Und das heißt, wir sind ganz auf seiner Seite. Wir lassen uns ganz von ihm prägen. Wir lassen uns ganz von ihm umgestalten. Und wir nehmen unseren Platz ein. Gott ist dabei, die Gemeinde vorzubereiten. Sie zu prägen, sie zu reinigen, sie auszustatten. Und all das tut er durch den Dienst des Heiligen Geistes, der Gläubigen Wahrheit anbietet. Johannes 17:17, heilige sie, so betet Jesus, heilige sie in oder durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligen bedeutet absondern, gebrauchsfähig machen. Dass wir ganz und gar für Gott da sein können, dass wir für seine Ziele da sind, dass wir von ihm als ein mächtiges Werkzeug gebraucht werden. Gott will die Gemeinde zu einem mächtigen Werkzeug machen. Es gibt dieses interessante Bild im Alten Testament, wo Gott sagt, ich habe euch zu einem Dreschschlitten gemacht, Berge zu zermalmen. Die Gemeinde wird Berge zermalmen, sagt du, wir sind hier in Norddeutschland, die höchste Erhebung ist der Deich und mehr gibt's hier nicht. Ja. Es gibt Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Festungen, Lügengebäude, Vernunftschlüsse. Konstrukte, Philosophien, Ideen, Lebensanschauungen. Und die hat der Feind gestreut und gebaut im Denken der Menschen. Damit sie sich mit allem beschäftigen, aber nicht mit dem, was wirklich wichtig ist. Und wir haben mächtige Waffen bekommen, diese Festungen runterzureißen, Höhlen zu demontieren, Platz zu machen. Denken dieses Bild, dieser Dreschlitten, Berge zu zermalmen. Was für ein mächtiges Bild. Und das ist die Gemeinde. Und das ist unser Auftrag. Durch das Wort, im Gebet, Festungen zu attackieren und niederzureißen. Aber die Gemeinde wird da draußen nur so effektiv sein, wie die Ordnung Gottes in ihrer Mitte aufgerichtet ist. Gott kann nicht über unseren Zustand hinweggehen und sagen, naja, ihr habt einen großen Auftrag an der Welt, also dann alle Mann an die Front. Erst beginnt es in uns. Es beginnt in unserer Art und Weise, wie wir leben. Es beginnt in unserer Denkweise. Es beginnt in der Art und Weise, wie wir Christsein verstehen und wie weit wir in Übereinstimmung mit Gott kommen. Es beginnt mit uns. Und diese Veränderung, diese Gebrauchsfähigkeit wird erzielt werden, indem wir in tieferer und tieferer Weise hingegeben sind an die Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Das Einzige, was uns absondert, was uns gebrauchsfähig macht für Gott, was uns verändert, ist die Wahrheit. Nichts anderes. Nicht einfach nur Besuch von Gottesdiensten, sondern die Wahrheit, die in unserem Leben hell leuchtet, die wir ergreifen, mit der wir uns verbinden Und das heißt gleichzeitig, uns zu verabschieden von allem, was mit dieser Wahrheit nicht übereinstimmt. Das ist die Herausforderung. Das ist die Aufgabe. Das ist der Kampf, zu dem wir gerufen sind. Es ist ein Kampf Lüge gegen Wahrheit. Und dieser Kampf tobt heftig. Und was wir sehen in den letzten Jahren, was neu ist, dass jetzt aus dem Volk Gottes, aus der Christenheit heraus, Stimmen immer lauter werden, die die Lüge propagieren. Das ist neu. In einer solchen Lautstärke und einem solchen Verlangen gehört zu werden. Und Judas sagt, wir müssen kämpfen für den Glauben. Nicht den Kampf des Glaubens kämpfen, das müssen wir auch. Aber er ruft uns auf, für den Glauben zu kämpfen. Weil der Glaube in Gefahr ist durch Lügen, die eingedrungen sind. Und diese Lügen, die verhindern, dass Menschen in klarer Weise mit Gott gehen. Diese Lügen lähmen, diese Lügen haben Auswirkungen. Diese Lügen sind nicht einfach nur Theorien im Kopf, sondern sie sind prägende Kraft im Leben von Menschen. Denkt an diesen bösen, faulen Knecht, der das, was Gott ihm anvertraut hat oder der Herr ihm anvertraut hat, nicht genutzt hat. Und warum? Weil er sagte, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, der erntet, wo er nicht gesät hat. Da fürchtete ich mich und habe das, was mir anvertraut ist, vergraben. Falsches Verhalten kam aus einer falschen Sicht, wer der Herr ist. Hat einen harten Gott gesehen, der fordert, der nichts gibt, der erntet, wo er nicht gesät hat, also der ungerecht ist. Und vor dem hat er Angst gehabt. Vor einem solchen Gott muss man auch Angst haben. Aber sein Problem war nicht Gott, sein Problem war seine Ideen über Gott. Seine falsche Sicht von Gott. Und das Volk Gottes ist unterwandert und überzogen mit Lügen über Gott. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu helfen, Lüge als Lüge zu sehen und die Wahrheit zu sehen in seiner Schönheit, in seiner Klarheit, in ihrer Eindeutigkeit und uns mit der Wahrheit zu verbinden und durch die Wahrheit verändert und geprägt zu werden. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist, was der Heilige Geist tun will in unserem Leben. So, lass uns einmal für einen Moment darüber nachdenken. Wo uns die Wahrheit überall begegnet oder welchen Platz die Wahrheit hat. Zuallererst die Bibel, wenn sie von Gott redet, sie sagt, der Gott der Bibel ist ein Gott der Wahrheit. Er ist ein Gott der Wahrheit. Ich gebe euch einige Schriftstellen und du kannst dann noch Dutzende andere selber in deiner Konkordanz dazu tun. Psalm 31, 5, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Jehova oder du Herr, du Gott der Wahrheit. Ich wähle extra diese alte Übersetzung hier, das ist Elberfelder 1871, weil das dort so wunderbar steht, du Gott der Wahrheit. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht einher. Psalm 89, Vers 14. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Nehemia 9, 13. Du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze und gute Gebote und Satzungen gegeben. Hier kommt nicht das Wort Wahrheit vor, aber Wahrheit wird umschrieben hier. Richtige Ordnungen. Richtige Ordnung. Gott gibt Ordnungen. Und diese Ordnungen sind richtig. Und die sind gut. Und die sind heilsam. Und in diesen Ordnungen ist der Segen. Der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes. Und wenn wir als Einzelne und als Gemeinde in den Segen hinein wollen, wir müssen immer schauen, wo fehlt es noch? Wo wollen wir tiefer und eindeutiger und klarer hineinkommen in die Ordnung Gottes? Wo die Ordnung Gottes ist, da ist der Segen. Und alle Ordnungen sind gut. Und wir wollen jede letzte Reste von Misstrauen oder Besserwisserei aus unserem Herzen heraustun. Und wollen sagen, die Ordnung Gottes sind perfekt. Nirgendwo gibt es mehr Frieden, mehr Sicherheit, mehr Schutz, mehr Geborgenheit und mehr Gelingen als in den Ordnungen Gottes. Dann heißt es von Jesus, du bist das, er ist das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Das wahrhaftige Licht, Johannes 1, 9, das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnt unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus. Er sagt ja auch von sich, ich bin die Wahrheit. So, wir haben Gott, den Vater, er ist der Gott der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, das ist das letzte Wort, das ist, was stehen bleibt, das ist, was richtig ist. Ein anderes Wort für Wahrheit wäre Realität, die Wirklichkeit. Alles andere wird vergehen, das bleibt. Das ist der Standard, das ist der ewige Maßstab, das ist Jesus. Und alles muss sich an ihm messen. Heiligung ist nichts anderes, als wir messen unser Leben, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Fantasien, unsere Taten. Wir messen das an Jesus. Und jedes Mal, wenn wir merken, er hat recht, wir haben nicht recht, wir kehren um, wir bitten um Vergebung und wir tun Dinge beiseite und wir übernehmen seine Standards. Er ist die Wahrheit. Und er ist gekommen, um Wahrheit in diese Welt zu bringen. Paulus erinnert Timotheus an das Bekenntnis, das Jesus vor Pilatus gab. Johannes 18 wird das beschrieben. Da ist das Bekenntnis von Jesus. Pilatus sprach zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, ich bin bei Johannes 18, 37, wenn du mitlesen willst. Johannes antwortete und sagte, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit aufzurichten auf dieser Erde. Das ist seine Identität, das ist sein Ziel. Dafür ist er gekommen, er ist der König der Wahrheit. Und er bringt Wahrheit auf diesen Planeten. Halleluja. In Psalm 45 kannst du lesen von Jesus. Und du weißt, hoffentlich im Hebräerbrief lernen wir, Psalm 45 ist ein Psalm, der von Jesus redet. Da wird zitiert aus Psalm 45 und dann heißt es, von dem Sohn aber heißt es. In Psalm 45 heißt es von Jesus, fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit. Für die Sache der Wahrheit, der Milde und Gerechtigkeit. Und dein Rechte lehre dich wunderbare Dinge. So, Jesus wird hier aufgefordert, siegreich einherzufahren für die Sache der Wahrheit und der Milde oder der Güte, Freundlichkeit und Gerechtigkeit. Das ist sein Anliegen, für die Sache der Wahrheit einzustehen. Halleluja. Halleluja. Und weil Jesus die Wahrheit ist, lernen wir von ihm auch diese Hochachtung, diese Wertschätzung für die Schriften. Das ist ein herausragendes Merkmal von Jesus in den Evangelien, wie er immer wieder zitiert aus dem Alten Testament und immer wieder bezeugt, Gott hat gesprochen. Der Heilige Geist hat gesprochen durch den Mund von David und hat immer wieder gesagt, diese Schriften sind die Wahrheit. Das sind keine Legenden, keine Mythen, das sind keine alten Geschichten, die keine Bedeutung haben. Jesus hat gesagt, das ist die Wahrheit. Das ist extrem wichtig. Er ehrte das Wort und er sagte, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Was für eine Hochachtung vor der Schrift. Sie bleibt stehen. Sie ist unantastbar, unerschütterlich. Die Schrift ist die Wahrheit und er ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Halleluja. Wunderbar, wunderbar, einfach dieses Fundament zu haben. Und weil Jesus die Schrift geehrt hat, deswegen haben das auch die Apostel getan. Weil sie haben ja von ihm gelernt. Sie waren bei ihm in der Schule und sie haben von ihm gelernt und sie haben die Schriften geehrt. Und das Evangelium, die Botschaft über wer ist Gott, was hat er getan, was ist der Mensch ohne Gott und was kann der Mensch sein in Christus, das ist das Evangelium. Dieses Evangelium nannten sie, mindestens dreimal findest du das im Neuen Testament, das Wort der Wahrheit. Das Evangelium wird genannt das Wort der Wahrheit. So, noch einmal, wir haben Gott, den Vater, der die Wahrheit ist. Wir haben Jesus, den Sohn, der die Wahrheit ist, der das Wort ist. Das Wort ist die Wahrheit. Die Schrift bringt uns die Wahrheit. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Und er ist der Geist der Wahrheit. Was ist sein Anliegen? Uns in alle Wahrheit hineinzuführen. In alle Wahrheit hineinzuführen. Das ist sein Verlangen. Und es heißt, in alle Wahrheit, so egal, was heute postmoderne, pseudo-christliche Denker sagen, die sagen, Wahrheit ist relativ und die kann man nicht wirklich fassen und du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Der Heilige Geist hat den Auftrag, so sagt es Jesus, uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Also kann man die Wahrheit kennenlernen, man kann die Wahrheit finden. Und das ist ja der ganze Sinn der Geschichte, weil nur die Wahrheit, die wir finden, die wir ergreifen, in der wir uns etablieren, wird ihre Kraft freisetzen und wird uns frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. So, wo immer wir gebundene Christen sehen, kannst du wissen, das sind Menschen, die zu wenig Wahrheit in sich haben. Sie sind nicht böser als du. Aber weniger an Wahrheit haben sie und deswegen sind sie gebunden. Hinter jeder Gebundenheit ist eine Lüge. Weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wenn da nicht Freiheit, Unfreiheit ist, dann deswegen, weil da Wahrheit fehlt. Wenn wir das verstehen, ihr Lieben, haben wir einen Ansatz, um Menschen in Nöten zu helfen. Wenn wir das verstehen, dass Wahrheit frei macht. Also Unfreiheit bedeutet, es mangelt an Wahrheit. Es mangelt nicht an gutem Willen, es mangelt nicht an Charakterstärke, an Disziplin, an Entschiedenheit oder an irgendwas anderem. Es mangelt an Wahrheit. Wo die Wahrheit kommt, kommt die Freiheit. Später werden wir mehr davon hören. Aber jetzt sind wir erstmal dabei, uns überhaupt zu orientieren. Und wir stellen fest, von allen Seiten sind wir umgeben von Wahrheit. Überall Wahrheit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Schrift, überall Wahrheit. Wir sind umgeben von Wahrheit. Wahrheit spielt so eine gewaltige Rolle. Und besonders die Wahrheit der Schrift ist so wichtig, weil wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, dann benutzt er die Bibel. Er benutzt die Heilige Schrift. Er benutzt nicht irgendwelche Offenbarungen und Träume und Visionen, egal von welchen großartigen und berühmten Männern und Frauen Gottes, sondern er benutzt das Buch. Er benutzt das Wort Gottes. Er macht das Wort Gottes lebendig. Das geschriebene Wort Gottes muss zu einer lebendigen Kraft in unserem Herzen werden. Das ist die ganze Geschichte. Das geschriebene Wort Gottes, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, wird zu einer lebendigen, lebensschaffenden Kraft in unserem Herzen. Und unser Mangel besteht einfach darin, dass wir ein Buch haben voller fantastischer, fast unglaublicher Dinge, und wenig davon haben wir bis jetzt erlebt und umgesetzt. Das liegt nicht an Gott, das liegt nicht an diesem Buch, das liegt an unserer mangelnden Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und dem kann abgeholfen werden. Wir können lernen, uns diesem Heiligen Geist unterzuordnen und von ihm leiten zu lassen und ihm zu erlauben, uns doch in aller Wahrheit zu führen. Und es beginnt damit, dass wir ganz neu und immer wieder diese Wertschätzung und diese Hochachtung haben vor der Schrift. Ich finde es so fantastisch, was Paulus sagt. Das bekenne ich dir vor dem König, sagte das, dass ich nach dem Wege, welchen sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben ist. Das ist, was Paulus sagt. Das ist sein Statement. So beschreibt er seinen Glauben, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben ist. Und Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Das heißt, er fordert mich auf und er fordert dich auf, alles zu glauben, was geschrieben ist. Du kannst nicht ein Nachfolger Jesu sein und an Evolution glauben. Du kannst nicht ein Nachfolger Jesu sein und an den Genderwahn glauben. Du kannst nicht ein Nachfolger Jesu sein und sagen, ja, warum die Homosexuellen, die haben ja auch Bedürfnisse, die wollen auch heiraten und die sollen wir jetzt auch segnen. Du kannst nicht, weil Jesus sagt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und am Anfang schuf Gott Mann und Frau und hat nicht gesagt, Mann, du kannst wählen, ob du Frau sein willst. Oder Frau, du kannst wählen, ob du Mann sein willst. Nein, Gott schuf Mann und Frau. Und hat ihn nicht die Wahl gelassen. Ja, das steht in meinem Pass und in der Geburtsurkunde, aber jetzt bin ich emanzipiert und jetzt kann ich wählen. Nein, Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und Ehe ist eine lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und nicht zwischen einem Mann oder einer Frau und einer Frau. So, du siehst, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, wir sind mittendrin in heißen Diskussionen und gesellschaftlichen Debatten und Auseinandersetzungen. Wir haben nicht die Aufgabe, neutral zu sein und zu sagen, das hat mit meinem Glauben nichts zu tun, das hat sehr wohl etwas mit deinem Glauben zu tun. Sehr wohl. Allem zu glauben, was geschrieben steht. Das war Paulus. Und dann sagt er, kommt, folgt mir nach, seid meine Nachahmer. Lass uns zu 2. Timotheus gehen, Kapitel 3. Und hier sehen wir, wie Paulus diese Wertschätzung, diese Hochachtung vor der Schrift weitergibt an die nächste Generation, an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Kapitel 3, Vers 14. 2. Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Damit meinte er die heiligen Schriften, nicht die Bildzeitung. Jede Schrift, Schrift ist eine Kurzform für heilige Schrift. Ja? Jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So, das ist, wofür die Schrift da ist. Belehrung, Überführung. Eine ganz wichtige Funktion der Schrift, Überführung. Überführung heißt, zu zeigen, dass jemand verkehrt ist. Zu zeigen, dass er falsche Ansichten hat, falsche Lebenseinstellungen, falschen Lebensstil hat. Dafür ist die Schrift da, weil die Schrift der Maßstab ist. Und jeder gerufen ist, sich an diesem Maßstab zu messen. Überführung ist ein wichtiges Wort. Es ist nichts Negatives. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und Überführung, das wissen wir, hat nichts mit Verdammnis zu tun. Ja. Ein großer Mann Gottes, jedenfalls wird er von vielen für groß gehalten. Ich sehe das ein bisschen anders. Er wird gefragt, ja Pastor, wie kann ich den Unterschied erkennen zwischen Überführung vom Heiligen Geist und Verdammnis vom Teufel? Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Was besonders Neubekehrte fragen und was sie unbedingt wissen müssen. Was ist der Unterschied zwischen Überführung durch den Heiligen Geist und Verdammnis vom Teufel? Und dieser Pastor, er sagt ganz einfach, der Heilige Geist überführt niemals von Sünde. Deswegen ist er nicht groß in meinen Augen, dieser Mann Gottes, sondern er ist ein Verführer und er bringt Leute in eine falsche Idee von Gott. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Aus Liebe. Weil er uns zurechtbringen will, weil er nicht will, dass wir weiter dummes Zeug machen, unter dem wir leiden und unter dem andere leiden. Ja. So, du siehst, in welchen Zeiten der Verwirrung wir leben. Man kann einen Millionen Bestseller schreiben und wird bejubelt von großen Teilen der Christenheit und schreibt solch einen Blödsinn. Schreibt etwas, was jeder Neubekehrte in einem zweistündigen Bibelstudium widerlegen kann. Aber er ist jahrzehntelang im geistlichen Dienst oder weiß nicht wie viele Jahre, ja, und behauptet so einen Blödsinn und bringt damit Leute auf den falschen Weg. Weil wenn du glaubst, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde, wirst du jede Überführung abtun als ein Werk des Teufels und wirst dem widerstehen. Ist doch klar. Wenn der Heilige Geist nicht von Sünde überführt, dann ist es Verdammnis, dann ist es der Teufel, dann musst du dem widerstehen. Und überleg einmal, welche Konsequenzen das hat. Was ist Heiligung? Wir haben schon gehört vorhin, Johannes 17,17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Heiligung bedeutet, ich werde von Gott geprägt, von Gott erzogen, ich werde durch den Heiligen Geist auf Dinge hingewiesen, in der Art und Weise, wie ich rede oder wie ich meine Augen benutze oder meine Hände oder was auch immer. Und Gott zeigt mir, das ist nicht in seinem Sinne, das ist nicht christusgemäß, das ist nicht richtig. Also ich erkenne, ich spreche schmutzige Worte aus und Gott ist Reinheit und das gefällt ihm nicht. Ich betrübe den Heiligen Geist, der Heilige Geist überführt mich. Ich tue Buße von dieser Sache. Ich kehre um, ich lege das ab, ich sage, hilf du mir, reine Worte zu sprechen. Hilf du mir, auf das zu schauen, was wahr ist, was rein ist, was ehrbar ist, was lieblich ist und so weiter. Ja, so sagt es Paulus. Ja. Also ohne Überführung von wo ich jetzt konkret verkehrt bin, gibt es überhaupt keine Veränderung. Es kann keine Veränderung geben im Lebensstil und im Charakter ohne Überführung. So, wenn hier dieser Pseudomann Gottes warnt oder sagt, der Heilige Geist überführt Gläubige nicht von Sünde, dann schließt er die Tür zu für deren Veränderung. Statt ihnen zu helfen, ihr Ziel zu erreichen und immer mehr in das Wesen Christi umgestaltet zu werden, bringt er sie auf eine völlig falsche Idee und sagt, kein Problem für Gott. Ist schon alles in Ordnung. Ist schon alles gut. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht, was die Schrift uns lehrt. So, wir sehen, die Gedanken über Gott sind nicht unwichtig, sondern sie sind der Schlüssel. Entweder die Gedanken über Gott, wer er ist, was er will, wie er mit uns umgeht, sind in Einklang mit seinem Wort. Dann wachsen wir. Oder die Gedanken kommen aus einer anderen Quelle und dann bringen sie uns weg von einem lebendigen Kontakt mit Gott. Was du denkst über Gott, wie du Gott siehst, was deine Sicht von seinem Wesen ist, ist nicht unwichtig, ist das Zentrum. Man kann einen Gott, der Sünde übersieht und ignoriert, nicht fürchten. Das ist nicht möglich. Man kann nicht Respekt haben vor Gott, wenn man nicht weiß, er ist ein gerechter Richter. Ohne Ansehen der Person richtet er mein Leben und meine Taten und meine Worte. Aber das ist unser Ziel, Gott zu lieben mit einem Herzen, das Respekt hat, das Ehrfurcht hat. Liebe zu Gott kann niemals getrennt werden von Furcht des Herrn. Das geht nicht. Wo Furcht des Herrn nicht Teil der Liebe Gottes ist, ist es ein seelisches Imitat. Das wird in eine Fantasiebeziehung mit einem Fantasie-Jesus führen, aber nicht in einen tieferen Kontakt mit dem Gott der Bibel. Und dazu sind wir gerufen. Das ist unser Vorrecht. So, jede Schrift ist von Gott eingegeben und deshalb nützlich, notwendig, brauchbar zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jetzt kommt eine fantastische Aussage. Damit schlussendlich dadurch der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk gerüstet. Was rüstet uns aus zu guten Werken, zu einem Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist? Das Wort, die Hingabe an das Wort, nichts anderes. Und wir sehen, noch einmal zurück zu Jesus, hätte ich vielleicht vorhin erwähnen sollen, er ist ein Kämpfer für die Wahrheit. Jesus ist ein Kämpfer. Wir haben schon gesehen, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. In Offenbarung sehen wir, wenn er wiederkommt. Ja, er kommt und er macht Krieg. Der Friedefürst macht Krieg. Wie passt das denn? Es muss einen göttlichen Krieg geben. Und der wird gewonnen werden. Und dann kommt Frieden. Und dann ist er der Friedefürst. Jesus hat gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, Krieg zu bringen. Ja, was? Wie soll das gehen? Er ist doch der Friedefürst. Er ist doch lieb und nett. Jesus ist nicht nett. Und sein Verständnis von Liebe ist sehr anders als unser menschliches Verständnis. Seine Liebe freut sich an der Wahrheit und geht nie ohne die Wahrheit. So, er kommt. Ich sah den Himmel geöffnet, Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und mit Gerechtigkeit richtet und streitet er. Das ist unser Jesus. Er führt Krieg. In Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Und die Bibel ist völlig klar in diesem Punkt. Er wird gewinnen. Er ist Sieger. Jesaja 16, Vers 5, ein Thron wird in Gnaden errichtet und wird auf ihm sitzen in Wahrheit in der Hütte Davids, ein Richter, welcher das Recht erforscht und die Gerechtigkeit fördert. Das ist der Ausblick auf das tausendjährige Reich. Er wird auf diesem Thron sitzen, ein Richter, der das Recht erforscht. Und der Gerechtigkeit, der die Gerechtigkeit fördert. Halleluja. 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 So, was sagt die Bibel über die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Instrument, das Gott benutzt, um in Menschen sein Werk zu tun. 1. Timotheus 2, 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet wird oder ihnen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn du deine Bibel nicht intensiv kennst, dann würdest du denken, okay, Gott will zwei Dinge. Er will alle Menschen helfen, er will alle Menschen retten und zweitens, er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist nicht, was es sagt. Der zweite Teil erklärt den ersten Teil. Wie bringt Gott seine Rettung? Wie bringt Gott seine Hilfe? Indem er sie zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Das ist genau das, was wir schon am Anfang gehört haben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Damit die Wahrheit ihr Werk tun kann, muss man sie erst einmal erkennen und als Wahrheit annehmen. Und dann hat sie die Macht zu retten und freizusetzen. Lass uns einmal zu 2. Timotheus gehen. 2. Timotheus, Kapitel 2. Wir haben eine wunderbare Passage, die eine Anleitung ist, eine Ermutigung ist, wie wir Menschen, die gefangen sind, helfen können. 2. Timotheus, Kapitel 2. Ich lese mal ab, Vers 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Um was geht's hier? In diesem Text geht es darum, wie man Menschen hilft, die gefangen sind. Es gibt Gläubige, die sind gefangen. Gefangen in irgendeinem Bereich ihres Lebens und dort sind sie nicht frei, sondern sie müssen dort den Willen des Teufels tun. Sie sind gefangen vom Teufel. Sie sind Kinder Gottes, aber sie sind gefangen. Und Jesus ist gekommen, Gefangene zu befreien. Und er tut das in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Die Gemeinde soll ein Ort werden, wo Gefangene freigesetzt werden, wo das Joch zerbrochen wird, wo Menschen in Süchten, in Abhängigkeiten, in Zwängen Hilfe bekommen, Heilung bekommen. Das ist der Plan Gottes für Gemeinde. Und hier ist eine wunderbare Anleitung, die uns zeigt einfach, wie es vor sich geht, dass Menschen freigesetzt werden, die gefangen sind. Was diese Menschen brauchen, ist Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit. Wenn sie die Wahrheit erkennen, wird die Wahrheit sie frei machen. Sie müssen Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Die fehlt ihnen. Warum? Weil sie Widersacher sind. Sie sind in einer negativen Haltung. Sie sind Widersacher. Sie stehen gegen die Wahrheit und erlauben nicht der Wahrheit, ihr Werk in ihnen zu tun. Und ganz wichtig für jeden Hauskreisleiter, für jeden Seelsorger, für jeden, der sich um andere Menschen kümmern will, die Hilfe brauchen, nicht streiten. Nicht streiten. Milde sein. Freundlich sein. Duldsam sein. Menschen, über die du dich ärgerst, aufregst, die du verurteilst, diesen Menschen kannst du nicht helfen. Du hast keine Vollmacht im Heiligen Geist, Menschen zu helfen, die du verurteilst, über die du dich aufregst, über die du dich ärgerst, die du verdammst. Du hast keine Vollmacht im Heiligen Geist, weil das nicht die Gesinnung Christi ist. Und trotzdem sollst du klar sein und nicht sentimental werden und ein falsches Mitleid an den Tag legen. Ja? Dieser Mensch ist gebunden aus einem einzigen Grund. Weil Wahrheit fehlt. Er ist nicht Opfer. Der Drogenabhängige, der Alkoholabhängige, der Nikotinabhängige ist nicht Opfer. Er ist nicht alkoholkrank, wie das heute so gesehen wird. Deswegen muss er wie ein Kranker geschont werden und muss irgendwie gesund gepflegt werden. Sondern der Gebundene braucht Buße. Er braucht eine neue Gesinnung, Wahrheit an sich ranzulassen. Und er braucht eine Gesinnung, Wahrheit steht über mir und Wahrheit ist mein Richter. Und ich unterordne mich dem Wort Gottes. Und wo ich schuldig bin, bin ich schuldig. Und er braucht diese Wahrhaftigkeit, einfach mit Gott übereinzustimmen. Diese Haltung der Buße führt zur Erkenntnis der Wahrheit. Wenn das nicht da ist, gibt es keine Erkenntnis der Wahrheit und dann bleibt die Tür des Gefängnisses geschlossen. So, ich sage es noch einmal und das ist ein Satz, der in vielen Gemeinden große Empörung auslösen würde. Hinter jeder Gebundenheit steht eine Lüge. Hinter jeder Gebundenheit, ob das Pornografie ist, ob das Drogen, Alkohol, Tabak oder irgendetwas anderes ist. Hinter jeder Gebundenheit steht eine Lüge. Und wenn wir dieser Person helfen wollen, dann muss der Heilige Geist der Person die Augen auftun und sie muss die Lüge als Lüge sehen und sich abwenden und die Lüge verwerfen und die Wahrheit annehmen. Und dann wird die Wahrheit ihr befreiendes Werk tun. Und so viele Gläubige sind gebunden, werden geknechtet vom Feind, werden bedrückt und beraubt. Menschen leben in chronischer Verdammnis, fühlen sich nie gut genug, können nie wirklich sich in die Arme des himmlischen Vaters werfen lassen, können nie wirklich akzeptieren und glauben und genießen. Sie sind wertvoll, sie sind geliebte, angenommene Kinder Gottes. Sie fühlen sich immer schlecht, sie sind immer im Minus und immer fehlt irgendwas. Und sie sagen also, Gott kann mich ja gar nicht so lieben, wie ich bin. Sie sind betrogen von ihren Gefühlen, Menschen mit Ablehnung, die von Anfang an nicht angenommen worden sind, haben eine gewaltige, kraftvolle Realität in sich und das nennt man Ablehnung. Aber diese Realität ist eine Lüge. Und solange sie glauben, es ist ja richtig, dass ich abgelehnt werde, ich verdiene, abgelehnt zu werden, können sie nicht in den Frieden Gottes kommen, können sie nicht genießen, sie sind geliebte Kinder Gottes. Menschen werden betrogen vom Feind und der Betrug hat immer etwas mit Lüge zu tun, hat immer etwas damit zu tun, dass sie etwas glauben und für wahr halten, was eine Lüge ist. So, jede Lüge hat eine Kraft zu binden und jede Wahrheit hat eine Kraft frei zu machen. Lügen über Gott und Lügen über dich haben immer eine knechtende, bindende, einengende, beraubende Kraft. Und die Wahrheit setzt frei. Und wie viele Menschen glauben, ich kann das nicht, ich kann so nicht leben, ich kann nicht, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber ihr Maßstab sind ihre Erfahrungen, ihr Maßstab sind ihre Gefühle, ihr Maßstab ist das, was vielleicht ihr Psychologe ihnen erzählt hat. Die Psychologie kann nicht mehr als dir helfen, mit deiner Magersucht zu leben. Aber sie kann dich nicht heilen. Sie kann dich nicht von zwanghafter, chronischer Selbstbefriedigung heilen. Sie kann nur sagen, das ist so und das machen die anderen auch so, die geben es nur nicht zu und das ist normal. Und finde dich damit ab und identifiziere dich damit. Das ist einfach dein Leben. Jesus macht frei. Er gibt dich Kraft, deine Bindung zu ertragen. Er nimmt die Bindung weg. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und ihr Lieben, so viele Gläubige sind gebunden. So viele Gläubige sind in Knechtschaft. Ein riesiges Problem, auch für geistliche Leiter, ist Pornografie. Ein riesiges Problem. Und wenige reden darüber. Warum reden wir nicht offen darüber? Warum keine Anleitung? Wie kann man frei sein? Wie kann man in sexueller Reinheit leben? Warum? Weil wenige sich trauen, darüber zu reden, weil sie selber Teil des Problems sind. Nicht, weil sie nicht wüssten, dass viele, viele davon betroffen sind, sondern weil sie selber Teil des Problems sind und keine Freiheit haben, keine Kühnheit haben, keinen Mut haben, einfach diese Dinge anzusprechen. Aber die Lust, unreine Dinge anzuschauen, ist eine enorme Quelle der Bedrückung und der Beraubung in der Gemeinde. Wenn du mal ins Internet gehst und Statistiken anschaust, die es, glaube ich, nur aus Amerika gibt, aus Deutschland kenne ich keine solche Erhebung, es ist absolut erschreckend, wie großflächig das verbreitet ist in der Christenheit. Und Jesus ist gekommen, um frei zu machen, um rein zu machen, um uns neu zu machen, sodass wir vor Gott und auch vor Menschen stehen können, als hätten wir nie gesündigt. Ohne Anklage, ohne Schamgefühl, ohne sich zu verstecken, ohne Minderwertigkeit, einfach frei zu sein. Das ist das Ziel Gottes. Dazu ist Jesus gekommen. Die Gefangenen freizusetzen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke der Finsternis zerstöre. nicht wegerkläre, nicht ein frommes Deckchen drüber decken, sondern zerstören. Jesus ist ein mächtiger Zerstörer. Er zerstört die Werke der Finsternis. Halleluja. Es setzt Menschen frei. Aber niemand kann frei werden, der nicht zuvor glaubt. Gott ist Gott und sein Wort ist wahr. Und wenn Gott sagt, das ist Unreinheit, das ist etwas, was nicht zu dir gehört, niemand kann frei werden, der das verteidigt. Wer seine Sünde verteidigt und rechtfertigt, kann nicht frei werden. Wer seine Sünde rechtfertigt, schönredet, verteidigt, verharmlost, kann nicht frei werden. Das allererste ist die Gesinnung, was ich tue, ist falsch. Was ich tue, ist nicht Gott wohlgefällig. Was ich tue, ist nicht das, was Gott von mir will. Ich lebe nicht nach seinem Standard. Ich lebe in diesem Bereich in Sünde. Damit fängt es an. Weil Gott gibt dem Demütigen Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und Freiheit aus Bindung, ob das Pornografie ist oder zwanghafte Selbstbefriedigung oder zwanghaftes Essen oder was auch immer. Freiheit kommt durch Umkehr. Freiheit kommt durch die Gnade Gottes. Es ist immer Gnade. Es ist nie, man arbeitet sich raus aus der Bindung. Es ist nicht das. Man muss ein bisschen arbeiten, aber nicht gegen die Bindung anzukämpfen, sondern arbeiten, hier oben klar zu werden im Kopf. Dafür müssen wir arbeiten. Nicht, um uns aus der Bindung rauszuwursteln. Das tut die Gnade. Aber die Gnade kann nur kommen, wenn wir uns platzieren an der richtigen Stelle, wenn wir uns qualifizieren für das Licht. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. So, wir demütigen uns. Das heißt, wir sind belehrbar, wir lassen uns etwas sagen, wir widerstehen nicht, wir erklären nicht, ja, das ist so bei mir in der Familie, mein Vater war auch so, mein Opa war auch so, so sind wir nun mal. Ja? Das sind alles menschliche Redensarten, die stimmen nicht überein mit dem Wort Gottes. So, es beginnt damit, dass wir wahrhaftig sind, dass wir mit Gott übereinstimmen, dass wir Sünde nennen, was Gott Sünde nennt. Dass wir nichts beschönigen, dass wir nicht irgendwie uns vergleichen mit anderen, die es noch schlimmer treiben. Ja. Sondern dass wir sagen, es gefällt Gott nicht, es ist nicht richtig, es ist nicht gut für mich und es ist auch nicht gut für die Menschen um mich herum. Deine Sünde wird sich immer auswirken in deinem Beziehungsfeld. Sünde ist nicht privat. Sünde bringt den Feind nicht nur in dein eigenes Leben, Sünde bringt den Feind in die Gemeinde. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn da jemand dem Teufel Raum gibt, dann hat der Teufel nicht nur Raum in seinem Leben, sondern Raum auch in der Gemeinde, zu der er gehört. Und so gibt es Sonntag für Sonntag Männer, die bringen unreine Geister mit in die Versammlung. Und dann wundern wir uns, warum es manchmal schwer ist, durchzukommen im Lobpreis. Weil der Heilige Geist betrübt ist, weil der Heilige Geist behindert wird. So, Sünde ist nicht unsere Privatsache. Leute sagen, das tue ich ja alleine zu Hause, das geht niemandem was an in der Gemeinde. Das ist ein falsches Denken. Du, zu Hause bist du nicht mehr Teil der Gemeinde. Du kannst nirgendwo hingehen, ohne Teil der Gemeinde zu sein. Du gehörst hinein in den Leib Christi. Ob du alleine bist oder in der Versammlung bist oder draußen im Wald spazieren gehst, du bist immer Teil des Volkes Gottes. Du bist doch nicht auf einmal auf Urlaub. Getrennt von Christus, getrennt von deinen Geschwistern. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Wenn du an der Arbeit stehst, du bist dort Botschafter an Christi Stadt für die Gemeinde. Und was du da tust oder nicht tust, hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Ja? Und das ist der Grund, warum oftmals die Gemeinde keinen guten Ruf hat. Weil die Geschäftsleute sagen, du, ich habe auch ein paar von diesen Christen in meiner Firma. Die kannst du vergessen. Die wollen immer nur frei haben, da wollen sie auf die Konferenzen, da wollen sie das und da wollen sie Sonderbonus haben und hier und da und so weiter. Die Art und Weise, wie wir am Arbeitsplatz stehen, bringt entweder einen guten Ruf für die Gemeinde oder einen schlechten Ruf und damit auch einen schlechten Ruf auf Christus. Und Paulus sagt, wie die Sklaven, die ja noch was anderes waren als Arbeitnehmer, wie die arbeiten sollten, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. So, die Arbeit hat was zu tun mit, wird Gott geehrt oder wird Gott verlästert? Geben wir Raum dem Lästerer oder geben wir Raum für den Heiligen Geist, Christus zu verehren? Ich wurde einmal gerufen, mit einem Bruder zu sprechen, der einmal Ältester war und wegen seiner exzessiven und lang anhaltenden Pornografiesucht vom Dienst entfernt werden musste, der seinen Platz räumen musste als Ältester, der völlig entmutigt war, der keine Perspektive hatte, der aufgegeben hat. Er hat gesagt, ich habe versucht, ich habe gebetet, ich habe Gott gebeten, mir diese Sucht zu nehmen, aber nichts ist passiert. Und jetzt einfach akzeptiere ich das so und ich werfe mich da rein und das ist jetzt mein Leben. An dem Punkt, wo er war, dann wurde ich gerufen oder gefragt, als ich gerade dort war, mit ihm zu sprechen. Das ist eigentlich ein Punkt, wo du denkst, was kannst du danach tun? Wenn jemand aufgegeben hat und nicht mehr kämpfen will und nicht mehr sagt, das ist nicht richtig, das muss aus meinem Leben raus, sondern der sagt, ja, so ist es nun mal. Ich weiß, die Bibel sagt anders, aber so ist es nun mal und fertig. Das ist ein schwieriger Punkt. Aber so war es. Und ich hatte erst keine Lust zu dem Gespräch. Ich dachte, was bringt das noch? Wenn jemand so resigniert hat, wenn jemand so aufgegeben hat, was kann da noch passieren? Aber ich habe gesagt, gut, ich mache es. Und dann war das Gespräch und ich habe gebetet, ach Herr, du alleine weißt, was in seinem Herzen ist. Du alleine weißt, wo er zu erreichen ist. Und während wir sprachen, kam mir eine Idee und ich stellte ihm eine einfache Frage. Und ich sage, in all den Jahren deiner Pornografiesucht, hast du jemals dir darüber Gedanken gemacht, was du damit deiner Frau antust? Und der Heilige Geist hat diese einfache, simple Frage genommen, ihm die Augen aufzutun von seiner ekelhaften Selbstsucht. Es ging ihm immer nur um ihn und um seine Gefühle und um seine Befindlichkeit. Und er hat nie darüber nachgedacht, was tut das mit seiner wunderbaren Frau, die er hat? Was tut das mit seinen Teenager-Kindern, die er hat? Die alle davon wussten. Ja. Wie schwer macht es ihnen, den Vater zu ehren, wenn sie wissen, dass er diesen Lebensstil lebt. Und ihm wurden die Augen aufgetan und in einem Augenblick ist er vom Heiligen Geist, von seiner ekelhaften Selbstbezogenheit überführt worden. Er hat immer gedacht, sein Problem ist Pornografiesucht. Und der Heilige Geist hat ihm die Augen aufgetan und hat gesehen, sein Problem ist seine ekelhafte, grenzenlose Selbstbezogenheit. Es geht ihm um ihn und um seine Gefühle und um sonst gar nichts. Und das konnte er auf einmal sehen im Lichte Gottes und hat dort Buße getan, war richtig zerbrochen und ist umgekehrt. Und so wie die Schrift das sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er ist komplett aus seiner jahrelangen, schweren Pornografiesucht ausgestiegen und ist frei geworden und hat gelernt, in Freiheit zu leben und in Freiheit zu bleiben. Und heute ist er wieder Ältester. Und ein vollmächtiger Diener im Worte Gottes. Und er lehrt das Wort Gottes. Und er kann anderen helfen. Das ist die Gnade. Es gibt immer noch einen Punkt der Umkehr. Es gibt immer noch einen Punkt, wo wir mit der Hilfe Gottes aussteigen können. Gott gibt uns nicht auf. Vielleicht manchmal, wir geben uns auf. Aber Gott gibt niemanden auf. Und man kann umkehren und rauskommen. Und es spielt keine Rolle, wie viele Jahre diese Sucht da war. Ob das Drogen, Alkohol oder zwanghafte Selbstbefriedigung oder irgendwas anderes. Jesus ist gekommen, Gefangene freizusetzen. Jesus zerstört die Ketten der Finsternis. Er ist ein mächtiger Befreier. Aber er tut das nicht einfach irgendwie so. So, keiner weiß, wie es gekommen ist. Ja? Oder, hey, wir haben hier jemanden in der Gemeinde, der ist auch gebunden. Komm, lass uns alle fasten und beten. Und wir werden diesen Dämon bezwingen. Hallo. Sein Problem sind nicht Dämonen. Ich glaube sehr wohl, dass durch chronische Sünde wir Dämonen einladen in unser Leben. Ja. Aber das Problem sind nicht die Dämonen. Und deswegen konzentrieren wir uns nicht auf die Dämonen. Dämonen sind wie Hunde. Das ist nichts, die kann man wegjagen und fertig. Aber die Frage ist, haben sie eine Berechtigung, in diesem Leben zu bleiben? Ja? Jeder normale Mensch, ja, weiß das. Ja? Wenn du deine Lebensmittelabfälle statt in die Mülltonne zu tun, aus dem Fenster wirfst, es braucht wenige Wochen, bis du Ratten bekommst auf deinem Grundstück. Wenige Wochen, weil das spricht sich rum. Erst findet es eine und die sagt es den Kumpels und dann hast du eine ganze Kolonie da. Ja, und wie kriegt man die Ratten jetzt wieder weg? Ja, da holt man den Schädlingsbekämpfer. Der schießt die ab oder stellt Fallen oder wie auch immer. Nein, der erste Rat, den der Schädlingsbekämpfer geben wird, hören Sie auf, die Biester zu füttern. Das wäre der erste Rat, den er gibt. Aufhören, die Biester zu füttern. Wir kriegen die nie los, wenn man nicht aufhört, die zu füttern. Das Problem sind nicht die Ratten, das Problem ist der dumme Mensch, der die Ratten anzieht. Das Problem ist nicht der Teufel und die Dämonen, sondern das Wort Gottes, was sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist ein Wort an den Gläubigen, nicht an den Teufel. Du Teufel, nimm nicht den Raum bei den Gläubigen. Nein, Gläubige, gebt dem Teufel keinen Raum. So, wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung führt uns dazu, Gottes Anweisungen ernst zu nehmen, um mit Gott übereinzustimmen und herauszufinden, was er sagt und was er geboten hat. Und nicht nur, was er geboten hat, was er auch angeboten hat. Viele verstehen das nicht. Alle Gebote Gottes sind auch eine Verheißung. Und viele Gläubige betrügen sich selber und sie sehen sich als armes, schwaches, hilfloses Opfer. Und da ist ein heiliger Gott, der verlangt das und das und das und das. Und das muss ich auch noch, um meine Güte. Und dann soll ich noch oben meinen Zehnten geben. Ja, wer kann denn das alles? Das geht ja gar nicht. Da kann man ja nicht mehr leben. Wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, ein falsches Bild von Gott führt zu einer negativen Reaktion gegenüber Gott. Wenn du dich als hilflos und überfordert ansiehst und da ist ein heiliger Gott im Himmel, der verlangt von dir Dinge, die ja unmenschlich sind, die du ja gar nicht tun kannst. Du kannst nicht mit Gott kooperieren, du kannst ihm nicht vertrauen. Aber wenn du siehst, jedes Gebot ist eine Verheißung. Ich verlange das und das von dir, weil ich dir die Gnade gebe, das zu tun, was ich gebiete. Dann ist da auf einmal ein Angebot Gottes. Da ist die Gnade da. Und die Gnade ist mächtig. Paulus sagt, die Gnade ist mächtig geworden in mir. Das ist nicht die Gnade der Sündenvergebung und die unseren Mist zudeckt. Das ist die Gnade, die frei macht von dem Zwang, den Mist immer wieder tun zu müssen. Halleluja. Das ist die mächtige Gnade Gottes, die uns hilft, aus diesem Teufelskreis herauszukommen, die uns hilft, auszusteigen, die uns hilft, anders zu leben. Da ist eine Gnade da, die uns befähigt. Nicht nur hinterher zu sagen, ja, ich habe es wieder gemacht, vergib mir, sondern eine Gnade, die uns befähigt, nicht mehr in die alten Bahnen zu gehen, nicht mehr in die alten Muster zu gehen, die uns befähigt, auszusteigen und draußen zu bleiben. Diese Gnade ist da. Halleluja. Das ist die Gnade, die Gott uns gibt. Aber noch einmal, Gnade wird uns gegeben unter einer Bedingung, dass wir uns demütigen. Viele Christen glauben an eine Gnade, die per Gießkannenprinzip über alle Gläubigen ausgegossen wird. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So, wenn ich Gnade haben will, ich muss mich demütigen. Ich muss sagen, ich bin nicht Gott, Gott ist Gott. Ich habe nicht recht und Gott hat recht. Und was immer er sagt in seinem wunderbaren Buch, es ist wahr und richtig und betrifft mich und ist auch für mein Leben maßgeblich. Und dann muss ich aufhören mit der Lüge. Ja, aber ich kann nicht anders. Das ist nun mal so bei mir und ich habe schon versucht, aber ich schaffe es einfach nicht. Nirgendwo werden wir aufgefordert, mit Willenskraft aus Sündengewohnheiten auszusteigen. Nirgendwo im Neuen Testament ist das so. sondern da sehen wir Jesus, da sehen wir den Retter, da sehen wir, was er getan hat und was er jetzt in uns getan hat, in der neuen Geburt und womit er uns ausgestattet hat und wie die Kraft des Heiligen Geistes jetzt wirken kann und soll in uns und wie die Kraft des Heiligen Geistes uns befähigt, jetzt auszusteigen aus alten Mustern. Und wir steigen nicht aus, indem wir gegen Zwänge kämpfen, sondern indem hier oben in unserem Denken Ordnung gemacht wird. Und wir mit Gott übereinstimmen und wir unser Leben sehen, wie er es sieht. Nicht wie wir vorher waren, sondern wie wir jetzt sind als Kinder Gottes und was Gott in uns hineingelegt hat. Petrus sagt, alles, was es braucht zu einem gottseligen Leben, ist uns gegeben. Alles, was es braucht, ist uns gegeben. Paulus sagt, mit jedem geistlichen Segen sind wir gesegnet. In der Himmelswelt, in Christus, mit jedem geistlichen Segen. Und die Frage ist, wie kommen wir daran? Wie wird das real? Wie wird das umgesetzt, praktisch in unserem Leben? Und darüber werden wir dann sprechen. Halleluja, wie spät haben wir es? Ich glaube, ich bin schon anderthalb Stunden am Gange, ne? Übrigens nebenbei, wenn dir dann mein Vortrag zu lang wird und du nicht mehr sitzen kannst, du darfst gerne aufstehen, dich bewegen, Kniebeugen machen oder Handstand oder was dir gut tut, habe ich gar kein Problem mit. Aber nicht schwätzen mit dem Nachbarn, das nicht. Schwätzen draußen, so viel du möchtest, aber hier drin, während des Vortrags, ich spreche und du hörst zu. Okay? Aber ich denke, wir sollen vielleicht in die Mittagspause gehen, anderthalb Stunden ist wirklich lange. Vater, wir danken dir, dass du uns zeigst, wie kostbar Wahrheit ist, wie wir umgeben sind von Wahrheit. An jeder Ecke, um jede Seite herum, überall ist Wahrheit. Du bist die Wahrheit und Wahrheit ist gut und Wahrheit macht frei. Und du willst uns freisetzen und du willst uns zu Befreiern machen für andere. Und wir danken dir für deine Hilfe, für dein wunderbares Angebot. Hilf uns, dran zu bleiben, am Thema zu bleiben, das Ganze zu verstehen, deine Gedanken zu bekommen und von deinen Gedanken inspiriert und ermutigt zu werden. Halleluja, wir danken dir. Amen. Amen. Amen.